Vor einem Monat plärrten mit Sicherheit auch in Detmold auf dem Weihnachtsmarkt die Lautsprecher Stille Nacht, Heilige Nacht. Und jeder von uns war der Meinung, das Weihnachtsfest ist im Allgemeinen ja eine ruhige Zeit. Nach Weihnachten wird das Leben in geordneten Bahnen ein wenig ruhiger als sonst. Aber wenn wir ehrlich sind, so ruhig ist es nicht geworden. Da ist so viel passiert in so wenigen Wochen, dass wir uns fragen, welchen Sinn macht das? Und wenn man einen Angstpegel in unserem Land messen müsste, dann würde man wahrscheinlich feststellen, der ist so hoch, wie er selten war. Angst. Wie gehen wir damit um? Mancher sagt vielleicht von sich, nun ja, Jesus sagt ja schon, in der Welt habt ihr Angst. Muss ich sagen, stimmt nicht. Das steht dort gar nicht. Da hat Luther etwas übersetzt, was so nicht in der Bibel steht. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber nicht Angst. Und das ist ein Unterschied. Und manchmal wollen wir ja auch unseren Glauben so weitergeben, dass der andere dann so viel Angst bekommt, dass er am Ende sagt, aber jetzt muss ich mich zu Gott hinwenden, sonst gehe ich verloren. Und manchmal gibt es sogar Evangelisationen, die die Entwicklung unserer Welt so darstellen, dass am Ende nur die Angst steht. Hat Jesus das gewollt? Ich glaube nicht. Und die Frage ist, wie können wir mit Angst umgehen oder anders? Was hat der Glaube zu sagen im Blick auf Angst? Und dazu möchte ich mit euch ein ganzes Kapitel der Bibel lesen. Machen wir selten in der Predigt, nicht wahr? Weil ich glaube, dass dieses Kapitel im Zusammenhang uns zeigt, welche Bedeutung dahinter steht. Normalerweise lesen wir von diesem Kapitel nur die letzten Verse, aber aus meiner Sicht völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Wer von euch möchte, schlage die Bibel auf. Matthäus Kapitel 28. Und dort lesen wir Folgendes. Matthäus Kapitel 28. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Und der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat heran, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erschraken vor Furcht über ihn und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel redete die Frauen an und sagte, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Er wird vor euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sagte, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen und hielten eine Beratung ab und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es vor den Statthalter kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie man sie angewiesen hatte. Und so ist dies bei den Juden zum Gerede geworden, bis zum heutigen Tag. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat heran und sprach zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich weiß es nicht, ob es euch schon beim Lesen aufgefallen ist, dreimal dieselben zwei Aufforderungen. Es geht los bei den Frauen, die gekommen sind, um noch einmal zum Grab zu gehen. Das sind die Frauen, die von Jerusalem kamen. Das sind die Frauen, die vorher mit Jesus zusammen gewesen sind und die eigentlich völlig unglücklich waren, dass jetzt Jesus gestorben war. Und sie hatten sich gehofft, noch einmal wenigstens dem Toten die letzte Ehre zu geben. Sie hatten sicher Dinge mit, die notwendig waren, um das Bestmögliche für ihn tun zu können. Und dann kommen sie zum Grab und plötzlich werden sie aus dem Halbschlaf, in dem sie wahrscheinlich so am Morgen des Tages zum Grab kamen, herausgerissen. Denn das Grab ist leer und nicht nur das Grab ist leer, da sind Engel. Da stehen Engel. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal einem Engel begegnet ist. Ich glaube weniger. Aber es kann sein, dass die Plötzlichkeit, mit der sie hier einer lebenden Person begegnen, sie so überrascht hat, dass sie völlig von den Socken waren. Und das kennen wir auch. Was? Du hier? Und der Mund geht nicht wieder zu. Und jetzt stehen sie da. Und der Engel sagt ihnen, Jesus, den ihr sucht, der ist nicht hier, der ist auferstanden. Und da stimmt die Welt für sie nicht mehr. Sie hatten gesehen, wie Jesus hingerichtet wurde. Sie hatten gesehen, wie er abgenommen wurde. Sie hatten gesehen, wie er in das Grab getragen wurde. Und er soll nicht mehr hier sein? Kennt ihr so einen Moment, wo es einem plötzlich durchfährt? Und wo man sich fragt, was ist jetzt los? Und so ähnlich ging es ihnen hier. Der Schreck sitzt ihnen in den Gliedern, aber richtig. Und sie hatten Angst. Was jetzt? Die Welt bricht zusammen und Angst ist ja etwas, was uns einschnürt. Etwas, was im Grunde genommen uns die Luft zum Atmen nimmt und damit auch die Möglichkeiten zu sehen, wie unsere Welt ist, sondern wir sehen nur noch einen ganz geringen Bruchteil von unserer Welt und dann ist das Leben nicht mehr realistisch. Nicht wahr? Wenn einer vor einer Prüfung steht und eine furchtbare Angst hat und denkt, die Welt geht unter, wenn er den Tag nicht überlebt. Und wenn er später drauf schaut, sagt er, wie dumm bin ich gewesen. Aber in dem Moment, wo die Mauer vor uns steht, geht nichts mehr. Alles vorbei. Das macht Angst. Angst nimmt uns den Blick fürs Leben. Und wenn wir davon ausgehen, dass zum Glauben Angst dazugehört, dann wird unser Glaube sehr einseitig sein. Er wird einen Bruchteil von dem ausmachen, was Glauben eigentlich ist. Und wir alle wissen, wie gut es uns tut, wenn jemand dann kommt, wenn wir Angst haben, und nehmen wir das Bild, legt den Arm um die Schulter und sagt, es wird alles gut. Was gibt's Schöneres als die Worte, hab keine Angst oder wie auch immer, es wird alles gut. Mit einmal merkt man, wie gut tut es, wenn jemand da ist, der einen Rat hat, der sagt, ich kümmere mich drum, der sagt, das ist jetzt nicht mehr nur deine Sorge, das ist jetzt meine Sorge. Und wie gut ist, wenn wir Angst abgeben können und jemand da ist, der davon Ahnung hat. Ne? Was weiß ich, mancher fährt vielleicht mit seinem Auto und plötzlich läuft's nicht mehr. Und dann kommt die größte Angst bei jemand auf, der vielleicht sich noch nicht mit dem Auto beschäftigt hat und denkt, wer weiß, jetzt eine große Rechnung und ich habe kein Geld, Holland in Not, die halbe Welt geht unter, wie soll's jetzt weitergehen? Und dann kommt jemand, der Ahnung hat und sagt, ach weißt du, das war nichts als eine einfache Sicherung. Kann ja sein. So einfach. Wie gut ist, wenn jemand, der Ahnung hat, uns hilft. Und die Frauen empfinden das. Und die empfinden es, wie gut es jetzt, dass die Jünger ihnen sagen oder der Jünger ihnen sagt, fürchtet euch nicht, ich kenne eure Sorge. Ihr sucht Jesus, aber wisst ihr, er ist nicht hier. Der hat das vorher schon gesagt. Und jetzt geht hin nach Jerusalem, sagt das seinen Jüngern. Mit einmal hat sich die Welt völlig verändert, denn jetzt haben sie einen Auftrag. Jetzt laufen sie nicht mehr wie blinde Hühner umher, die nicht wissen, wohin, sondern jetzt geht's für sie zurück zu den anderen. Und das macht ihnen Mut. Wir haben ihnen was zu sagen. Und die Bibel berichtet hier, und das finde ich ganz erstaunlich, sie gingen los mit Furcht und großer Freude. Ist eine eigenartige Kombination von Gefühlen. Aber manchmal kennen wir ja unsere eigenen Gefühle nicht. Geht euch das auch so? Wir reagieren in einer Art und Weise und kennen uns nicht. Nicht nur, dass wir an der passenden oder unpassenden Stelle rot werden, sowas gibt es ja auch. Ja? Man kann doch nicht wahr sein. Ja? Jetzt in dem Moment gibt es auch ganz andere Dinge. Auf alle Fälle, wenn wir unsere Empfindung nicht mehr kontrollieren können, dann merken wir, da stimmt was nicht. Und die laufen hier los, haben auf der einen Seite eine Furcht, die sie bremst, auf der anderen Seite eine große Freude, die sie vorantreibt. Furcht und große Freude. Das treibt sie voran. Und sie laufen. Und manchmal ist es ja so, wenn man Angst hat, dann bekommt man Kräfte, die man vorher nicht hatte. Ich bin in einer Schule gewesen, die ein ehemaliges Schloss war. Meine Schule war umgeben, es war ein Wasserschloss von einem großen Wassergraben. Und natürlich war es im Winter verboten, den Schülern, wenn Eis war, auf den Wassergraben zu gehen. Und natürlich musste ich auf den Wassergraben gehen. Das war völlig selbstverständlich. Nach der Schule, ich musste testen, ob das Eis hält. Und natürlich bin ich eingebrochen. Alle dummen Sachen, die es gab früher, die habe ich erlebt und gemacht. Ja, und da bin ich eingebrochen. Bis zur Brust, so richtig schön tief rein. Frost draußen, 5 Kilometer von zu Hause entfernt, war Zeit vorm Schulbus, ich denke 13:30 vor der Schulbus, es mag 13:01 gewesen sein. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Ranzen geschnappt und bin nach Hause gerannt. 5 Kilometer. Mir ist nichts passiert, ich kam zu Hause an. Aber die Furcht hat mich vorangetrieben, dass ich früher zu Hause bin, als der Schulbus kommt. Das war auf dem Land, da sah man jeden, der läuft. Ja, und ich wollte ihn zeigen, ich schaffe das. Ich habe es geschafft. Nichts passiert. Aber so eine Empfindung von Furcht, die einen vorantreibt, die kenne ich recht gut. Manchmal lähmt Furcht auch. Und jetzt laufen sie los. Und sie sehen plötzlich jemand, der ihnen entgegenkommt. Ein anderer der Evangelisten sagt uns, sie dachten, das ist der Gärtner. Matthäus berichtet gleich, dass es Jesus war. Sie kennen die Person nicht. Sie stehen vor ihm, fallen auf die Knie. Dieselbe Situation wie eben schon, Angst. Und was ist das Erste, was Jesus sagt? Fürchtet euch nicht. Das klingt gut. Hab keine Angst. Wie gut tut das zu wissen, hab keine Angst. Wie gut ist, wenn wir das nicht nur gesagt bekommen, sondern wenn wir an die Hand genommen werden. Hab keine Angst. Kinder lassen sich ja noch an die Hand nehmen, wenn sie nicht weiter wissen. Wenn wir älter sind, dann gefällt uns das nicht. Aber eigentlich wünschen wir uns, dass in einer kritischen Situation jemand da ist und der sagt, komm, ich nehme dich mit. Es wird alles gut. Mach dir keine Sorgen. Jetzt sagt Jesus ihnen, wisst ihr was? Geht los. Der lässt sie nicht einfach stehen, sondern er sagt zu ihnen, geht los, wohin sollen sie gehen? Geht zu meinen Brüdern und sagt ihnen, die sollen nach Galiläa gehen. Klang erstmal gut. Aber dahinter versteckt sich etwas anderes. Ob das, was den Jüngern gesagt wird, ihnen wirklich gefallen hat? Stellt euch vor, das waren die gleichen Jünger, die ein paar Tage vorher noch nicht mehr bei Jesus sein wollten, die, als er gekreuzigt wurde, das Weite gesucht haben, die dann, als er in Bedrängnis geriet, plötzlich weggelaufen sind aus Angst. Und die sollten jetzt zurückkommen zu ihrem Meister? Das erste war ja Peinlichkeit. Sie mussten ihm ja eingestehen, wir sind ausgerissen, weil wir Angst hatten. Wir konnten nicht bei dir bleiben. Wir haben zwar eine große Klappe gehabt vorher, sprich Petrus und wahrscheinlich die anderen auch. Herr, was auch kommt, wir verlassen dich nicht. Aber im entscheidenden Moment, da war nichts da. Und wenn wir ehrlich sind, in unserem Glauben ist es doch nicht anders. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, mal so ehrlich sind, dass wir das keinem anderen sagen müssen. Wir reden zwar gern auch, wie groß der Glaube ist und wie stark er ist, aber wenn dann die Nagelprobe kommt, dann geht es uns doch wie Petrus. Dass wir sagen müssen, da war der Mund größer im Bibelgespräch als die Wirklichkeit des Lebens, als ich wieder zu Hause war. Im Bibelgespräch können wir leicht schöne Sachen sagen. Aber wenn wir zu Hause sind in unserer Familie und die guten Sachen ausgezogen haben, dann sind wir wieder wir. Und dann ist es manchmal nicht mehr so fromm wie hier in diesen heiligen Hallen. Und genau das wussten die Jünger auch. Da war die Angst da. Wie wird Jesus uns begegnen? Wird er uns sagen, Freunde, ich muss euch mal richtig sagen, was los ist? Auf euch kann ich mich nicht verlassen. Ihr seid 3,5 Jahre umhergezogen mit mir. Ihr habt alles gewusst, was ich gesagt habe. Keiner kennt Gottes Willen besser als ihr. Und ihr habt mich jämmerlich enttäuscht. Mit euch habe ich nichts mehr am Hut. Hätte man ja sagen können. Wäre ja völlig normal gewesen. Die sind also nicht mit größter Begeisterung nach Galiläa gezogen, sondern da steckte schon ein großes Stück Unsicherheit drin. Und dann wendet der biblische Bericht den Blick erst einmal weg von den Frauen und von den Jüngern. Und jetzt kommt ein Einschub, der eigentlich gar nicht hier reinpasst, der aber vom Thema genau reinpasst. Denn da waren ja noch die Soldaten. Die Soldaten waren ja ans Grab gestellt, weil man Sorge hatte, dass die Jünger kommen und den Leichnam wegholen. Man hat Angst gehabt. Und wenn man Angst hat, muss man kräftig verschließen. Und jetzt sollten die Soldaten hier Wache schieben. Wache schieben bedeutet in dem Moment, dass sie ihre Augen nicht vom Grab lassen sollten. Und nichts ist peinlicher, als auf der Wache zu pennen. Ich habe selbst mal 548 Tage zugebracht bei der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen DDR. Als Bausoldat, Wache schieben mussten wir auch. Peinlich ist das. Wenn man eingeschlafen ist, dummes Ding. Das Ding hier wird ganz dumm. Denn den Vorgesetzten ist es jetzt peinlich, weil Jesus nicht mehr im Grab ist. Denen geht es nicht um die Soldaten, sondern denen geht es jetzt um die Peinlichkeit. Der ist weg. Wie stehen Sie denn vorm Volk da? Die haben natürlich auch Angst, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Und jetzt sagen sie, wisst ihr was? Gebt den Soldaten Geld und dann sollen die Soldaten sagen, nachts, als wir geschlafen haben, einer der wacht, muss peinlicherweise sagen, ich habe gepennt. Da sind seine Jünger gekommen und haben ihn gestohlen. Und damit sind wir aus dem Schneider. Die Schuldigen sind die Jünger. Und dann steht hier ein letzter Satz von diesem Einschub. Habt ihr ihn gelesen? Und so ist dies bei den Juden zum Gerede geworden bis zum heutigen Tag. Wann Matthäus sein Evangelium geschrieben hat, wissen wir nicht. Sagen wir mal, Jesus ist 30 nachgestorben. Vielleicht hat Matthäus sein Evangelium 20 Jahre später geschrieben. Vielleicht auch 30, wir wissen es nicht. Und er sagt, 30 Jahre später, bis heute, sagen die Leute, damals die Soldaten am Grab von Jesus, die haben gepennt. Die sind alt geworden mit dieser Peinlichkeit in der Öffentlichkeit, dass sie damals beim Wachdienst geschlafen haben. So geht es uns auch. So geht es uns auch. Wir alle wissen, wie wir Angst dann gern verdrängen. Man kann sich ja dann eine fromme Maske aufsetzen. Die sieht gut aus, die wird poliert und dann sehen wir gut aus. Man kann auch Angst verdrängen und einfach so tun, als man möchte nicht mehr dran denken. Geht auch. Aber ihr wisst, dass es da manchmal so die leisen Stunden gibt, wo uns all das einholt, was uns eigentlich nicht gefällt. Wenn man einfach mal ganz still ist und in sich reinhört, dann redet so viel. Und so ähnlich ging es wohl auch den 11 Jüngern, die jetzt nach Galiläa gehen. Wir denken ja manchmal, der Missionsbefehl, so ist dieser Abschnitt überschrieben, der wird Leuten gegeben, die dastehen im vollen Bewusstsein, lieber Gott, ich bin voll Feuer für dich und jetzt sag mir, was ich tun soll. Ne? So stelle ich mir oder so habe ich mir über einen langen Zeitraum die Jünger vorgestellt, als Jesus ihnen den Missionsbefehl erteilt hat. Die Jünger, Gewehr bei Fuß, 3,5 Jahre Erfahrung mit ihm, Herr, wir können es nicht abwarten und jetzt sag uns, was wir machen sollen. Völlig falsch. Hier steht, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Holla he. Die Jünger waren nicht so, dass sie gesagt haben, alles okay, Herr, tut uns leid, was da passiert ist, war ein kleiner Ausrutscher, aber jetzt gehen wir für dich durchs Feuer. Hier steht, einige zweifelten, die waren sich gar nicht mal sicher, was sie davon halten sollten, dass Jesus jetzt kommt. Täuscht uns unser Verstand? Hat er uns hinters Licht geführt? Was wird jetzt mit uns? Und dann ist Jesus da. Und was sagt er? Zum dritten Mal, hab keine Angst. Und jetzt sagt er nicht nur, hab keine Angst. Kann man ja manchmal sagen, nicht wahr? Wenn wir jemandem Mut machen wollen, haben wir ja unsere Sprüche. Und dann sagen wir, halt die Ohren steif. Als wenn es jemand von uns gäbe, der nicht die Ohren steif hält. Ne? Aber wir sagen das so. Ja? Und ihr wisst, so ein Spruch ist durch den Wind. Das ist nur ein Mutmacher, der nichts bringt. Ne? Wenn jemand zum 90. Geburtstag eingeladen ist, was sagt man dann für einen Spruch? Alles Gute für die nächsten 90 Jahre. Glaubt ja eh keiner dran. Aber was soll man sonst sagen? Ne? Das sind die Sprüche, die nichts in sich tragen, die wir manchmal auch im Glauben machen. Und was macht Jesus? Es sind die beiden größten Verheißungen, die die Bibel kennt. Die mehr sind als nur das schlichte Hab keine Angst, die aber genau das aussagen, wenn er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ihr seid nie allein. Und wenn ihr nie allein seid, dann braucht ihr keine Angst zu haben. Ihr seid nicht allein. Ganz gleich, was kommt. Ich bin da. Also, fürchte dich nicht, hoch drei. Und als wäre es noch nicht genug, mit den Jüngern, über die er eigentlich sagen könnte, also so ganz zufrieden bin ich mit euch ja nicht. Da war ja was. Müssen wir erstmal aufarbeiten, nicht wahr, die Vergangenheit? Ja, so machen wir das. Lass uns erstmal zusammensetzen und mal klären, was da gewesen ist. Ja, bevor wir das nicht geklärt haben, kann es nicht weitergehen. Jesus wusste doch genau, was sie dachten. Der kannte doch ihre Gedanken. Der kannte die Unsicherheit, den Zweifel, die Ängstlichkeit, die hinter ihren Stirnen pochten. Und was macht er? Er sagt zu ihnen genau das Gleiche, was die Frauen am Grab gehört haben und was Jesus den Frauen gesagt hat, als sie ihm begegneten. Dieselbe Aufforderung. Dreimal das Gleiche. Dreimal habt keine Angst und dreimal geht hin. Geht los. Da steht nichts anderes als geht los. Und an diesem geht los hängt der gesamte Missionsbefehl. Die eigentliche Aufforderung in der Sprache des Neuen Testaments heißt nichts anderes als geht los. Und dann wird angefügt, indem ihr alle Völker zu Jüngern macht, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt, alles, was ich euch befohlen habe. Geht los. Und mit einmal war das so, als könnten die Jünger all das hinter sich lassen, was sie bisher erlebt haben. Jesus sagt nicht, also da ist ja noch was. Und manchmal behalten wir solche Dinge der Vergangenheit in der Rückhand sozusagen als Ast, das wir aus der Tasche ziehen, wenn es nötig ist. Ich weiß da noch was von dir. Und bei der passenden Gelegenheit, wenn ich es brauche, dann ziehe ich es aus der Tasche. Das macht Jesus nicht. Sondern er sagt zu ihnen jetzt als erstes, macht alle Völker zu Jüngern. Also ich muss euch sagen, ich stolpere immer ein bisschen drüber. Und ich muss euch sagen, so richtig gefällt mir in tiefster Seele der Missionsbefehl nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber für mich ist die Frage da, hätte es nicht gereicht, wenn Jesus gesagt hätte, und jetzt geht los, dorthin, wo ihr könnt, ihr seid zu Hause in Galiläa und sagt den Leuten, mit denen ihr zusammenlebt, die Worte, die ich euch gesagt habe. Nein, Jesus muss sagen, geht hin und lehret alle Völker. Der alte Bismarck hat ja mal gesagt, und er hat zweifellos recht, Superlative reizen zum Widerspruch. Und wenn einer zu euch kommt und sagt, ich weiß alles, dann sind wir alle erstmal skeptisch. Und wenn einer in die Firma kommt und sagt, ich habe von allem Ahnung, na dann werden wir natürlich erstmal versuchen, ihn so ein bisschen zu testen, ob das wirklich stimmt, nicht wahr? Das machen wir doch gerne. Und wenn Jesus hier sagt, geht hin in alle Welt, dann würde ich fragen, wirklich? Warum genügt hier nicht, dass Jesus sagt, geht los? Er überfordert sie doch. Sind wir mal ehrlich, kannst du und ich in alle Welt gehen? Unser Leben würde gar nicht ausreichen, um das zu tun. Ja? Wir sind ja nicht Peter Schollatour, der, was weiß ich, wohl die meisten Länder der Welt bereist hat oder hatte. Wer sind wir schon? Und dann sagt Jesus etwas, was ich gar nicht verstehe. Es sind die gleichen Jünger, die ein paar Tage vorher aus Furcht weggelaufen sind, die Angst hatten, die ihn verraten haben, die nicht mal zu ihm gestanden haben, auch als er nicht da war. Und zu denen sagt er, geht hin und tauft. Sie sollten andere Menschen zu Jüngern machen. Sind Sie da nicht unheimlich überfordert? Wäre es nicht besser gewesen zu sagen, und jetzt bewährt euch erstmal. Und wenn ihr euch bewährt habt nach ein paar Jahren, also dann überlege ich mal, ob ich euch einsegnen kann. Und wenn ich euch eingesegnet habe, wenn ihr euch bewährt habt, und dann dürft ihr irgendwann auch mal taufen. Zu den gleichen Jüngern, die eine halbe Woche vorher fortgelaufen sind, sagt er jetzt, tauft sie. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes oder auch tauft sie im Namen. Mit anderen Worten, jetzt seid ihr stellvertretend für mich da. Also sie bekommen sofort so viel Verantwortung, dass sie an seiner Stelle in der Welt arbeiten sollten. Und dann das Dritte. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Hört ihr das? Schon wieder dieser Superlativ. Alles. Also, das ist wohl nur der Traum eines Lehrers, dass es Schüler gibt oder Studenten gibt, die alles behalten. Wahrscheinlich ist es nur ein Wunschtraum, denn selbst der Lehrer weiß nicht alles, wenn er ehrlich ist. Manche tun zwar so, als würden sie alles wissen, aber keiner weiß alles. Und Jesus sagt hier, und lehrt sie alles halten. Übrigens, was nützt denn die Lehre? Was nützt es denn, wenn uns jemand etwas lehrmäßig eintrichtert? Das Entscheidende war doch an der Schule, dass wir dann Sachaufgaben gemacht haben und das Gelernte umgesetzt haben, was das bedeutet. Was nützt uns, irgendwelche mathematischen Gesetze zu kennen, wenn wir sie nicht anwenden können? Gar nichts. Pestalozzi hat ja mal gesagt, Beispiel wirkt mehr als die beste Lehre. Er hat recht. Mir ist mal vor mehr als 20 Jahren eine Schwester begegnet, in einem Seniorenheim in Österreich, Haus Semmering, ein adventistisches Seniorenheim. Und ich habe sie bewusst besucht, weil ich wusste, dass es eine Dame, die ist als Kind in Friedensau aufgewachsen, damals noch lange vor dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube Anfang der 20er Jahre. Also ich wollte so weit, wie es geht, zurück. Und erzählte sie mir, ja. Und dann habe ich Bibelunterricht gehabt bei Rabbi Kops. Rabbi Kops war damals eine Autorität. Hermann Kops, ein Bibellehrer aus Berlin, Berliner Original. Der hat auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Generation Prediger geprägt. Hermann Kops, Rabbi nannten ihn alle. Kluger Mann. Und sie sagte, ich habe die besten Bibelstunden bekommen, die es gab. Und dann sagte sie mit einem verschmitzten Auge, aber ich habe nichts verstanden. Kann uns ja auch so gehen, wenn uns nur Lehre vermittelt wird. Und da habe ich sie doch gefragt, nun sag mir mal, wie kommt es denn dann, dass du trotzdem in der Adventgemeinde geblieben bist, wenn du nichts verstanden hast? Ja, sagt sie. Und dann kam der Bruder Recker nach Friedensau als Student. Und der hat mit uns Volkstänze gemacht. Vielleicht hat jemand noch den Namen Wilhelm Recker im Hinterkopf. Der war später der Jugendsekretär der Mitteleuropäischen Division nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ein lustiger Mensch, der viel Feuer ausgestrahlt hat. Und der hat als junger Mann, als Student mit den Jugendlichen Volkstänze gemacht. Ja, wie man damals bei einer festlichen Gelegenheit Volkstänze gemacht hat. Und das hat sie gehalten und hat sich wohlgefühlt und gesagt, hier bin ich zu Hause. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir mal ganz ehrlich, was hält euch an der Gemeinde? Mal ganz ehrlich, wenn wir mal wirklich mit uns ins Gericht gehen, halten euch die Lehren der Gemeinde oder halten euch die, die uns so wichtig sind im Leben, dass ich sie nicht verlassen möchte? Ich weiß nicht, was sich da die Waage hält. Aber dass wir nur deswegen in der Gemeinde sind, weil es um die Lehren geht, ich denke, das sind die wenigsten, weil wir immer wieder auch Leute haben, die aus Ärger die Gemeinde verlassen, nicht aufgrund der Lehren, sondern aufgrund des Ärgers, den sie in der Gemeinde haben. Warum stelle ich das in Frage, was Jesus hier gesagt hat? Warum habe ich im Grunde genommen gefragt, ist das, was Jesus hier sagt, nicht eigentlich unmöglich zu tun? Die 11 Jünger in die ganze Welt gehen, alle Völker lehren. Gab ja nicht nur 11 Völker damals. Und alles zu halten, was ich euch befohlen habe, kennt ihr überhaupt eine Stelle, wo Jesus sagt, das sollt ihr sie lehren zu halten? Gibt es den Katalog, wo Jesus gesagt hat, so und so viele Glaubenspunkte sollt ihr sie unterrichten? Kennt ihr den? Ich kenne ihn nicht. Warum sagt Jesus so etwas? Und ich glaube, jetzt zeigt sich der geniale Pädagoge. Das sind Frauen, die Angst hatten. Das sind Männer, die Angst hatten. Und wenn einer Angst hat, worum geht's dann? Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr das erste Mal am Beckenrand des Schwimmbades gestanden habt und einen Kopfsprung machen wolltet? Wie schwer das manchem fällt, dann das erste Mal reinzuspringen? Und da wird immer gesagt, nun trau dich, ist gar nicht so schlimm. Du musst es nur mal versucht haben. Aber keiner, der den anderen dazu bringen wollte, den ersten Körper ins Wasser zu machen, hat dir gesagt, es kann eine ganz gefährliche Sache sein. Wer weiß, was passiert, wenn du ins Wasser springst? Ich will euch das an einem anderen Beispiel verdeutlichen, das ihr alle kennt. Könnt ihr euch noch erinnern, als eure Kinder angefangen haben zu laufen? So das erste Mal mit den wackeligen Beinchen, ja? Und das erste Mal vielleicht losgelassen, wo sie feststanden und sind die ersten Mal die Schritte so zaghaft gegangen und bumm, hingefallen. Geht ganz schnell. Und habt ihr auch nicht da gestanden und gesagt, ach, ist das furchtbar. Hast du dir was gemacht, meine Gute? Hör bloß auf mit Laufen. Ja? Es hat überhaupt keinen Sinn. Du kannst dir später die Knie furchtbar aufschlagen. Du kannst davon ganz schlimme Krankheiten kriegen, wenn da Dreck in die Wunde kommt. Ja? Und ich kann dir eins sagen, das ist ganz gefährlich, später zu laufen. Ja? Und eins weiß ich, ich als Opa sage dir, irgendwann endest du am Rollator. Also hör lieber auf mit Laufen. Ich habe dumme Sachen erzählt, ich weiß das. Warum? Weil wir alle völlig anders reagieren. Was machen wir? Alle. Wir sagen, komm, versuch's nochmal. Versuch's nochmal. Und wenn es auch nicht so gut war, sagt keiner, furchtbares Dilemma, sondern halb so schlimm. Mach's nochmal und dann stellen wir uns hin, komm, komm. Und wir nehmen in Kauf, dass das Kind nochmal hinfällt. Aber wir wissen, irgendwann kann es laufen. Und ihr alle habt so laufen gelernt, ich auch. Keiner von euch hat laufen gelernt, weil die Eltern gesagt haben, hör bloß auf mit Laufen, könntest dir den Kopf aufschlagen. Und ihr habt euch alle wehgetan, als ihr laufen gelernt habt. Stimmt's? Auch wenn wir es nicht mehr wissen. Aber ihr habt von euren Eltern oder von denen ihr laufen gelernt habt, eins gewusst, und vielleicht habt ihr das nicht mehr im Kopf, sie haben euch an der Stelle gesagt, ich traue dir das zu. Ist das nicht schön? Auch wenn sie es nicht gesagt haben, sie haben aber eine Haltung an den Tag gelegt, du schaffst das. Ich traue dir das zu. Und in dem Moment, wo der andere hört, ich traue dir das zu, brauchst du keine Angst mehr zu haben. Wie viele Kinder hat es gegeben in der Schule, denen andere oder die Lehrer gesagt haben, du kannst das nicht. Und die konnten es dann auch nicht. Du bist unfähig zu lernen. Und wie viele gute Pädagogen hat es gegeben und gute Eltern, die gesagt haben, versuch's nochmal, du schaffst das. Komm, das ist schon ganz gut. Und es ist ein Unterschied, ob ich einem Studenten unter seine Seminararbeit drunter schreibe, ist eine 5, oder ob ich drunter schreibe den Satz, da ist großes Steigerungspotenzial vorhanden. Klingt doch viel besser, nicht wahr? Wenn großes Steigerungspotenzial vorhanden ist. Die Frage also, wie gehe ich damit um? Wie gehst du mit Angst um? Wie geht Gott mit unserer Angst um? Er traut es uns zu. Ist das nicht schön? Am Anfang dieses Jahres darfst du dir sagen lassen, Gott traut dir zu, dass du keine Angst haben brauchst. Gott spricht dich an und sagt dir, ich bin bei dir an jedem Tag des Jahres. Und was um dich herum geschieht, du brauchst keine Angst haben. Manchmal ist ja unser Blick fixiert auf die letzten Ereignisse der Weltgeschichte, nicht wahr? Und wenn der Blick fixiert ist auf die letzten Ereignisse der Weltgeschichte, dann können wir Angst kriegen, oder nicht? Aber Jesus will dir am Anfang dieses Jahres sagen, lass deinen Blick nicht hängen an den letzten Ereignissen der Weltgeschichte. Erstens, weil du nicht weißt, was kommt. Keiner von uns weiß, was kommt. Aber eins, und das Entscheidende, das wir wissen, ist, dass nach all dem, was da kommt, uns ein Vater im Himmel begegnet, der sich freuen wird, uns zu sehen. Und das wird so schön sein, dass keiner sich irgendwann erinnern möchte an das, was wir heute und hier erlebt haben. Und das ist das Entscheidendere. Schau weiter als auf die Angst, nämlich auf den, der dahinter steht. Auf den, der auf uns wartet. Auf den wir warten. Und deswegen wird dieses Jahr gut. Ganz gleich, was kommt. Ich weiß nicht, was kommt. Wir brauchen keine Angst zu haben. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und dass aus diesen 11 doch recht zusammengewürfelten und ängstlichen Jüngern letztendlich Leute geworden sind, die das Evangelium wirklich in die damalige Welt getragen haben. Das haben sie ihrem Herrn zu verdanken, der es ihnen zugetraut hat. Und bis heute traut das auch uns zu. Und das hat nichts mit Alter zu tun, das hat nichts mit Begabung zu tun. Er traut dir zu, als sein Kind zu leben in diesem neuen Jahr. Gott segne uns. Amen.